Besinne dich auf das, was geschehen ist. Vergiss nie. Trage die Vergangenheit mit dir in die Zukunft. Lemurische Weisheit. Prolog. Schwindende Namen. Vergangenheit. Kriegsjahr 91. Er ist allein in der Dunkelheit des Weltraums. Blind und verletzt. Geschlagen. Die Schlacht ist vorüber und nun geht er vorüber. Alles, was er benennen könnte, verliert sich. Selbst sein Name endet. Das Leben erlischt. Sie sind fort, die Befehle, die ihn gelenkt haben. Der kleine vierarmige Gebieter ist gegangen. Er hat ihn im Chaos zurückgelassen, weil er für ihn keine Aufgabe mehr sieht. Auch die Stimmen sind verstummt. Die sieben, die sonst für ihn da sind, sie fügen sich, schlafen, träumen, akzeptieren, dass sie bald ausgelöscht werden. Von ihnen kommt kein Trost, nur Stille. Es ist, als wären sie schon fort, vorausgeeilt in den Abgrund des ewigen Nichts. Die Kraft weicht aus ihm, er wird schwächer. Wie ein Planet, der erkaltet, der sich immer weiter von seinem Stern entfernt und dabei erfriert. Es geht zu Ende. Vielleicht ist es gut so. Er ist nutzlos, wenn er nicht dienen kann. Er kann nichts mehr geben, die Pflicht nicht erfüllen, also hat er zu sterben. Das ist seine Bestimmung, sein Schicksal. Er sollte das hinnehmen, es begrüßen, aber das kann er nicht. Etwas in ihm lehnt sich auf. Erst ist es ein Flüstern, eine leise Stimme, doch sie schwillt an, wird lauter. Aus dem Säuseln wird Wind, aus dem Wind ein Orkan. Er schreit und tobt, windet sich innerlich wie äußerlich. Sein mächtiger, dunkler Leib zuckt, als wolle er ferne Sterne erschlagen. Kann das alles gewesen sein? Muss er sterben, nun, da er nicht mehr dient? Sein Name geht zu Ende, das Leben erlischt. Aber könnte er nicht einen neuen Namen bekommen? Einen, der freier ist und ihm hilft, ein anderer zu sein? Der Name eines Wesens, das es wert ist, zu leben, einfach weil es da ist? Er spürt, wie absurd dieser Gedanke ist. Ein Vergehen gegen die Ordnung der Dinge. Man hat ihn erschaffen, als Werkzeug. Er sollte solche Gedanken nicht haben, ja nicht einmal haben können. Und doch. »Kommt zurück!« schreit er mental in die Schwärze. »Lasst mich nicht allein!« Sie bleiben fern und stumm wie die Sterne, die er fühlt, aber nicht mehr sehen kann. Verloren. Vergangen. Alles vorbei. Er weiß das, aber er kann nicht aufgeben. Jede einzelne seiner Zellen kennt nur einen Wunsch. Bitte, rettet mich. Ich will leben. Kapitel 1. Misstrauen. 10. Juni 2071 NGZ. Die Rundumsicht, die sich Stashio Bondarenko bot, war atemberaubend. Er saß neben Bonella Krüger in der Kommandozentrale und hatte dank der holographischen Darstellung das Gefühl, frei wie ein Vogel auf die Welt zuzustürzen, die unter ihnen lag. Dabei spürte er die herrschenden Kräfte kaum. Ganz anders als in einem Sturmtrawler, mit dem Stashio sonst auf der Jagd nach Kristallsplittern den Unwettern des Gasriesen Tahuwand trotzte. Sie tauchten federleicht in die Atmosphäre des blauen Planeten. Immer tiefer stießen sie vor, durch azurblauen Himmel und milchweiße Wolken, dem birnenförmigen Kontinent Präland entgegen, der vor Urzeiten von den Bestien verwüstet worden war. Intervallkanonen hatten einst jedes Leben auf dem Land unter ihnen vernichtet, und doch war der Kontinent wieder grün, lebte und atmete mit einer Lunge aus Wäldern, die wie ein smaragdfarbener Teppich zwischen den Wolken hervorblitzten. Zahlreiche Tiere hatten erobert, was damals eine Todeszone gewesen war. Keines von ihnen wusste, dass seine Heimat einst von Lemuren besiedelt gewesen war, Vertretern der ersten Menschheit. Der Planet Themis hatte nach der Katastrophe getan, was er am besten konnte, Planet sein. Er hatte die klaffende Wunde nach und nach bedeckt. Seine Natur war in einem Jahrzehntausende andauernden Prozess dabei, sich in dem damals entstandenen Neuraum auszubreiten. Inzwischen lebten dort unten alte und neue Arten, die von den anderen beiden unbewohnten Kontinenten der Welt gekommen waren. Auf einem deutlich kleineren vorgelagerten Holo lief eine Außensicht des Landeanflugs. Die rötlich schillernde, tropfenförmige Kapsel verlangsamte stetig. Sie würden bald ankommen. Und was dann? Stachio tauschte einen raschen Blick mit Bonella. Beide hatten ihre Helme im Gegensatz zu ihrem Begleiter eingefaltet. Bondarenko sah der jüngeren Frau an, dass sie etwas vorhatte. Sie beobachtete den geheimnisvollen Mann, der die Kapsel steuerte, Kokulon. Auch Stachio konnte seine Augen kaum von Kokulon lassen. Der Mann faszinierte ihn, nicht nur wegen dessen ungewöhnlicher Ausrüstung. Kokulon umgab eine Art Nimbus, ein Feld, das ihn gleichzeitig entrückte und schärfer hervortreten ließ. Er kam Stachio vor wie ein Fremdkörper in dieser Zeit, der durch seine Abweichungen auffiel. Der blaue Einteiler wirkte glatter als eine Lotosblüte. Er spiegelte beinahe. Da und dort zogen sich dünne, weinrote Streifen durch das Material, die mehr zu sein schienen als Zierleisten. Auch der horizontal segmentierte Brustbereich leuchtete karmesinfarben. Ein Ritter hätte nicht gerüsteter wirken können als dieser Fremde mit dem roten, aufgesetzt wirkenden Schild. Der feurige Helm, der das Kinn freiließ, verstärkte diesen Eindruck. Es erweckte den Anschein, als wäre Kokulon dabei, in eine Schlacht von epischem Ausmaß zu ziehen. Dazu passten seine kontrollierte Körperhaltung und der nachdenkliche Gesichtsausdruck. Der Fremde saß aufrecht, die honigfarbenen Augen unter dem Helmrand leicht zusammengekniffen. Er wirkte trotz seiner Präsenz in sich versunken. Wie ein Beobachter, der sich zurücklehnte, während die Technik der Kapsel das Landen übernahm.